So beginnen unsere heutigen Sitzungen, in der es gehen wird um bukolisches Rollenspiel im Don Quixote, wollte ich Sie nochmal erinnern an die These von Wolfgang Ihser, von der wir direkt zu Beginn der Vorlesung gehört haben. Man könnte seine These aus das Fiktive und das Imaginäre als Fiktionalitätshypothese bezeichnen. Er hat dort, wie Sie ja bereits wissen, ausgeführt, inwiefern der europäische Schäferroman dazu beigetragen hat, in der frühen Neuzeit so etwas wie Fiktionalität einzuüben. Und zwar genau in dem Moment, als christliche Sinnversicherungssysteme für die Subjekte wegbrechen. Das heißt, man kann ihn sehr gut in diesen Block einordnen, den wir die zunehmende Innerweltlichkeit in der Renaissance genannt haben. Und letztendlich liefert er uns eine Erklärung, eine mögliche Erklärung dafür, warum diese Schäferliteratur in der Frühneuzeit so wichtig und auch so beliebt gewesen ist. Was er im Zuge dessen vor allem hervorhebt, ist eben, welche Bedeutung das Rollenspiel in der Schäferliteratur hat. Und wenn Sie sich erinnern, so bringt er das in Zusammenhang mit dem Begriff der Ekstase oder Ekstasis, nämlich dieser Erfahrungsmöglichkeit für Subjekte, die sich im Rollenspiel außerhalb ihrer selbst erfahren können. Insofern ist es auch naheliegend, dass die Bukolik als Spielraum frühneuzeitlicher Subjektivität aufgefasst wird, wie zum Beispiel von Wolfgang Mazzat. Aber das Spielen hat eben nicht nur den Effekt, wie wir es letzte Woche schon sehen konnten, dass es immer wieder um Theatralisierungen geht, dass letztendlich vielleicht auch sowas wie die barocke Welthaltung des Theatrum Mundi, also dass die ganze Welt letztlich ein Theater ist, ausgedrückt werden können, sondern wir haben es auch mit einer Reflexion auf das sogenannte Jeu Social, also auf das soziale Rollenspiel zu tun. Und deshalb habe ich Ihnen gleich zu Beginn erst nochmal zwei Zitate mitgebracht. Zum einen, das gerade quasi implizit zitierte von Ihser und eines von Bourdieu, der als Soziologe genau dieses soziale Rollenspiel beschrieben hat. Und unserer Frage, den interessanten Nebenschauplatz bedient, dass wir eben bei jeder Form von Rollenspiel auch Zuschauer brauchen und deshalb diese Inszenierung der Mirones, die Cervantes schon mit der Galatea innerhalb der Handlungsebene, aber auch in seiner Rahmung durch die Ansprache des Lesers geliefert hat, interessant macht. Und man kann diesen Komplex des sozialen Rollenspiels auch sehr gut mit der These des Saufwaschen in der frühen Neuzeit in Zusammenhang bringen, also die Frage, wie Subjektivität immer wieder performiert wurde, auch im 16. und 17. Jahrhundert. Bourdieu nennt es soziale Spiel, Jeu Social, oder die sozialen Spiele, als ein ganz wesentliches Element der sozialen Ökonomie, also auch des Zusammenhangs zwischen tatsächlich ökonomischem, aber auch symbolischen und kulturellen Kapitals. Denn er ist ja auch dafür verantwortlich, dass wir von diesen verschiedenen Kapitalsformen sprechen. Und mit dem Jeu Social hat er diesen Zusammenhang noch einmal verknüpfend gekoppelt. Ich lese einmal das Zitat vor, Nummer 1. Über die von ihr angebotenen sozialen Spiele verschafft die soziale Welt mehr und anderes als das, was diese scheinbar bieten. Die soziale Welt vergibt das seltenste Gut überhaupt. Anerkennung, Ansehen, das heißt ganz einfach Daseinsberechtigung. Sie ist imstande, dem Leben Sinn zu verleihen. Und genau diese letztendlich moderne Form, dem Leben durch Spiel im sozialen Kontext Sinn zu verleihen, hat Cervantes in seinem modernen Roman, quasi einem der Schöpfungsromane für die Moderne überhaupt, dem Don Quixote Ausdruck verliehen. Und deshalb wollen wir uns das heute anhand dieses Textes nochmal anschauen, der natürlich kein Schäferroman ist, aber sehr, sehr viele bukolische Episoden eingeschlossen hat. In der Gegenüberstellung noch einmal, um tatsächlich auch dieses Rollenspiel in unserem Kontext nicht essentialistisch zu fassen, sondern im Begriffe mit Isa, dieses Zitat von ihm unter zwei, als Doppelgänger seiner selbst, also in dem Moment, in dem sich der Schäfer oder das Subjekt in der Schäferrolle verdoppelt und zum Doppelgänger seiner selbst macht, ist der Mensch allenfalls das Differential seiner Rollen, die sich gegeneinander vertauschen und wechselseitig umprägen lassen. Rollen sind dann weder Charaktermasken noch Tarnungen, um ein Selbst mit einer herrschenden Pragmatik zu vermitteln, sondern die Möglichkeit, immer auch das andere der jeweiligen Rolle zu sein. Man selbst zu sein, hieße dann, sich doppeln zu können. Das hier finde ich ganz schön und wichtig, dass man es eben nicht mit einem essentialistischen Rollenbegriff zu tun hat oder eben Rollenbegriffen, insofern als das eine oder das andere echt oder wahrhaftig ist, sondern letztendlich mit dem Effekt, den dieses fiktionale Spiel für die Subjekte auch haben kann. Nun ist interessant im Falle von Cervantes, dass er sich tatsächlich auch selbst verdoppelt hat in seinen Texten, nämlich dann, wenn er als sein eigener Kritiker auftritt. Das ist schon im Prolog zu Galatea der Fall, indem er sich quasi selber analysiert. Besonders interessant in dieser Verkörperung als Kritiker wird es aber dann im ersten Teil des Don Quixote, also nämlich im Buch 6, die Bibliothek seines Helden beschreibt. Eine sehr berühmte Episode, die quasi eine Art Literaturgeschichte Spaniens auch darstellt und in der der Cura mit den anderen Freunden von Don Quixote entscheidet, mit seiner Nichte, welche Bücher verbrannt werden sollen, weil sie so schädlich sind, dass sie den Hidalgo das Hirn aufgeweicht haben und welche so großen literarischen und auch letztendlich ethischen Wert besitzen, dass sie auf jeden Fall überleben dürfen. Diese Auflistung und Besprechung von Werken, die natürlich an sich schon höchst selbstreflexiv ist, enthält auch einen Kommentar über die Galatea. Also nicht nur über Montemayor's Diana, sondern auch über seinen eigenen Erstling hat Cervantes hier geschrieben. Und der Cura sagt nun folgendes, Zitat Nummer 3. Muchos años ha, que es grande amigo mío ese Cervantes, y sé que es más versado en desdichas que en versos. Su libro tiene algo de buena invención, propone algo y no concluye nada. Es menester esperar la segunda parte que promete. Quizá con la enmienda alcanzará del todo la misericordia que ahora se le niega. Y entre tanto que esto se ve, tenedle recluso en vuestra posada, señor compadre. Que me place, respondió el barbero. Hier sehen Sie schon dieses mehrfach erwähnte Versprechen, dass Cervantes, und es sei wohl auch tatsächlich so gewesen, Zeit seines Lebens eigentlich vorgehabt hat, einen zweiten Teil für die Galatea zu schreiben, was aber nie der Fall gewesen ist. Er sagt außerdem, es handle sich um ein Buch de buena invención, also ein Buch, in dem er seinen eigenen Ingenio und seine Agudeza unter Beweis gestellt hat. Und dass dieses Buch propone algo y no concluye nada, also zu keinem echten Abschluss kommt und deshalb auch dem Urteil letztendlich noch entzogen wird. Es wird ja nur deshalb verschont, weil der Cura erhofft, dass der zweite Teil vielleicht die Probleme löst, die vielleicht jetzt noch zu beklagen sind. Ein besonders schönes Element ist, dass man sieht, dass der Cura das in die Hände des Barbero gibt, aber mit der Aufforderung, das Buch verschlossen zu halten. Also es soll recluso bleiben. Es wird also in die Hände eines geheimen Lesers gegeben und vor allem eines Lesers, der sich davon Vergnügen erhofft. Denn so wie im Prolog der Galatea ja auch das Ziel formuliert wurde, dass der Text agradar solle, also tatsächlich Vergnügen bereiten, kündigt sich hier das Lesevergnügen schon im Kommentar des Barbero an, wenn er sagt, que me place, also letztendlich, ja, ich mache das, das gefällt mir, aber auch mit dem Seitenhieb, ja, das wird mir dann auch Vergnügen bereiten. Hier hat man es also mit einem schönen Augenzwinkern von Cervantes über seinen eigenen Text zu tun. Aber auch an anderer Stelle hat Cervantes die Galatea kommentiert, wenn auch in dem Fall etwas indirekter, und dabei einen Konflikt besonders hervorgetrieben, der wohl dazu beigetragen hat, dass er selber nie so richtig hundertprozentig sich mehr mit der Gattung der Bucolik identifizieren konnte, nämlich mit dem Auseinanderklaffen zwischen Ideal und Realität. Denn was letztendlich der moderne Roman und auch die moderne Novellistik bei Cervantes unter Beweis stellt, ist, dass er ein unglaubliches Gespür für die realistische Beschreibung seiner Gegenwart gehabt hat und sowohl der Ritterroman, den er ja im Don Quixote parodiert, als auch der Schäferroman sind insofern fantastische Anachronismen zu dieser seiner eigenen Realität, und das kommentiert er zum Beispiel in der Novelle El Coloquio de los Perros aus dem zweiten Band der Novelas Ejemplares. Dort spricht nämlich der ehemalige Schäferhund Berganza im Gespräch mit seinem Kollegen und empört sich darüber, dass die Schäferliteratur immer so ein falsches Abbild des Schäferlebens gezeichnet habe und dass man das so ja nicht stehen lassen könne. Hier heißt es: Todos aquellos libros son cosas soñadas y bien escritas para entretenimiento de los ociosos y no verdad alguna que hacerlo entre mis pastores hubiera alguna reliquia de aquella felicísima vida y de aquellos amenos prados, espaciosas selvas, sagrados montes, hermosos jardines, arroyos claros y cristalinas fuentes, y de aquellos tan honestos cuanto bien declarados requiebros, y de aquel desmayarse aquí el pastor, allí la pastora, acullá resonar la zampoña del uno, acá el caramillo del otro. Auch hier sticht direkt der parodistische Ton hervor in dieser Auflistung, mit der wir es zu tun haben, aber auch natürlich mit dem Seitenhieb der ständig in Ohnmacht fallenden Schäfer und Schäferinnen, die nur so da niedersinken. Der Text erinnert an dieser Stelle aber natürlich auch an die Konvention, indem er verschiedene Elemente des Locus Amenus nochmal aufführt, also den Katalog der Amenos Prados und der Wälder, Berge und Gärten mit ihren klaren Bächen und so weiter. Das heißt, alle Elemente dieses bukolischen Rahmens werden nochmal aufgeführt und liefern so etwas wie eine Definition des Pastoralen, aber eben genau jenes idealisierten Pastoralen, was letztendlich in der Reinform in Spanien erst nach der ethischen Wende möglich gewesen ist. Das heißt, in gewisser Hinsicht liefert Cervantes mit seinem Colloquio auch eine Art Palinodie der Galatea. Er widerruft also auf ähnliche Art und Weise das, was er in einem früheren Text getan hat, wie das später Lope de Vega tut, nur dass wir es hier eben nicht mit einem christlichen Rewriting zu tun haben, also eine Art christliche Rückversicherung im Sinn, dass eben die Bibel und die Bibelerzählungen liefern, sondern bei Cervantes und seiner Palinodie haben wir es mit einer Dekonstruktion der Pastoral Fantasy zu tun, von der auch Hernández Pecoraro spricht. Sie verwendet zwar den Begriff des Pastoral nicht kritisch in ihrer Abhandlung, es hat auch damit zu tun, dass es im Englischen einfach gebräuchlich ist, beim Bukolischen immer von Pastoral zu sprechen und nicht von Bucolic. Aber ich glaube, wir können hier sehr schön andocken, indem wir auch zeigen, wie es hier so eine Art Turn vom bukolischen Paradigma zum pastoralen Paradigma gegeben hat, Mitte des 16. Jahrhunderts. Und diese sehr statische und idealisierte Pastoral Fantasy dann eben letztendlich ein sehr williges Opfer auch war für jemanden wie Cervantes, der seinen Realitätssinn an dieser Gattung erprobt hat. Zentral ist auf jeden Fall für Cervantes weniger die bukolische Gattung als einen Spielraum der ethischen Selbsttechnik allein zu verwenden, also im Sinne eben dieser neostoizistischen Umschreibung der Affektlehre in der Bukolik. Es geht ihm auch weniger um eine rein pathematische Selbsttechnik, in der man quasi paradoxe Agentialität in der Ohnmacht des Affekts entfalten kann, sondern Er scheint diese der Bukolik innewohnende Thematik der Fantasia so auszunutzen, dass er es eben verschiebt auf die Seite des Ingeniums und hier eine Art rationale und auch literarisch autoreflexive Selbsttechnik letztlich ausspielt. Das wäre also eine mögliche These, wie man hier den Anschluss auch finden könnte und den Text gegenüberstellen kann. Vor allem hebt es sich dadurch ab von den pädagogischen Texten, mit denen wir es nach dem Tridentinum auch zu tun gehabt haben, also zum Beispiel Bunse, der ganz stark auf die Seelenrettung des Subjekts abhebt. Mit Cervantes verschiebt sich quasi das Thema und die Diskussion endgültig wieder auf die Frage, wie sich die Literatur in ihrer Fähigkeit, das Leben abzuspielen, einzufangen, aber eben auch zu idealisieren, abbildet und insofern auch die Grenzen der idealistischen Literatur aufzeigt auf dem Weg hin zum modernen Realismus.